Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Gleich haben wir zu Gast einen jungen deutschen Schauspieler, der auch als Filmkomponist arbeitet und jetzt in einer sehr gewagten Serie mitspielt. Und er erzählt uns gleich, wie das so ist, als kompletter Autodidakt neben den großen Größen Hollywoods zu stehen. Die neuseeländische Autorin Heather Morris hat mit ihrem Holocaust-Roman Der Tätowierer von Auschwitz 2018 einen weltweiten Bestseller gelandet. Sie erzählt darin, fiktional leicht überhöht, die Lebensgeschichte des slowakischen Juden Lale Sokolov, der im KZ Auschwitz-Birkenau die Inhaftierten tätowieren musste und unter diesen Insassen dann auch noch seine zukünftige Ehefrau Gitta Fuhrmann kennenlernte. Jetzt wurde dieser Roman und diese Geschichte als groß angelegte Miniserie verfilmt, unter anderem mit dem deutschen Schauspieler Jonas Ney in einer der Hauptrollen.
Wir gehen jetzt da entlang. Vielleicht siehst du sie. Mehr kann ich nicht für dich tun.
Mr. Sokolov.
Nennen Sie mich Lale.
Meine Kollegin Rosa. Die, spielt Tennis mit Susan, die mit Gary in der Schule war. Und sie sagt, dass, sie jemanden suchen, der ihre Lebensgeschichte aufschreibt.
Ja.
Und sie hat gesagt, dass sie im Krieg in einem Konzentrationslager waren.
Ja, in Polen, in Auschwitz-Birkenau.
Ein Ausschnitt aus der Serie Der Tätowierer von Auschwitz, die man derzeit auf dem Streamingdienst Sky sehen kann. Und Jonas Ney spielt hier den SS-Rottenführer Stefan Baretzky und damit einen Nazi, der ein ganz eigenes Verhältnis zu Lale Sokolov aufbaut. Ich konnte vor der Sendung mit Jonas Ney über seine Arbeit an dieser Serie sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wieso er diese Rolle überhaupt angenommen hat.
Ich habe relativ klassisch eine Casting-Einladung bekommen, als ich hier in Berlin für eine andere Serie vor der Kamera stand. Beziehungsweise an dem Drehtag war ich tatsächlich in Leipzig für die Serie Concordia. Und dann kam über meine britische Agentur eine Casting-Einladung, in der ich im Betreff schon las, dass da The Tattooist of Auschwitz stand. Und ich kannte das Buch zu dem Zeitpunkt. Und da ich das Buch echt wirklich eindrücklich und gut fand, ich glaube, ich habe das innerhalb von 2 Tagen gelesen, habe ich dann es war derselbe Tag, an dem diese Einladung kam, habe ich den Kameramann vom Making-of-Team, weil der am Set war, gefragt, ob er mit mir in der Mittagspause eventuell was aufzeichnen könnte. Und bin dann ich habe dann noch die Kostümassistenz von der Produktion gefragt und eine Schauspielkollegin, und die haben dann innerhalb von einer halben Stunde mit mir dieses Self-Tape, nennt man das, also so zwei Szenen aus unterschiedlichen Folgen dann gespielt mit mir. Und das habe ich einfach weggeschickt, auf gut Glück, und dann länger nichts gehört. Und dann kam auf dieses sogenannte Self-Tape direkt die Bestätigung, dass ich diese Rolle des Stefan Baretzky spielen soll, darf.
Also Sie spielen diesen SS-Offizier, und bevor wir über die Rolle jetzt konkret sprechen, frage ich mich, weil ich es jetzt nicht rausgehört habe, zögert man als deutscher Schauspieler vielleicht nicht doch im Jahr 2024 wieder einen Nazi zu spielen?
Also ich kann jetzt nicht für alle meine KollegInnen in der Gilde sprechen. Für mich persönlich ist es eher so, dass ich im Jahre 2024, wo mich irgendwie umtreibt, dass wir mit der AfD eine rechte Partei im Parteienspektrum haben, die auch eine große Wählerschaft unter den Jugendlichen, und ich glaube, es kam gerade eine Studie raus, dass zwischen den 14- und 29-Jährigen jeder Fünfte oder so die AfD supportet, fühle ich persönlich eine viel größere Dringlichkeit und Verantwortung, dass diese Stoffe in moderner Art und Weise aufgegriffen und einem großen Publikum zuteil werden. Und so war das bei dem Projekt auch, dass ich da wirklich unbedingt Teil dessen sein wollte, auch in der Verkörperung einer für einen jungen Mann wie mich in Deutschland geboren und omnipräsent mit dem Holocaust befasst, schon in der Schule und so. Ich habe einfach einen tierischen Drang gespürt, Teil dessen zu sein und dann auch jemanden wie Stefan Baretzky in dieser Serie zu verkörpern.
Sie haben ja auch schon in dem eindrücklichen Spielfilm Persian Lessons einen SS-Mann gespielt. Wie unterscheidet sich jetzt der SS-Rottenführer Stefan Baretzky von dem Rottenführer Bayer, den Sie schon mal verkörpert haben?
Also die kurze Antwort ist, Stefan Baretzky gab es und Rottenführer Bayer war eine fiktionale Figur. Im Spiel unterscheidet sich dann auch tatsächlich die Vorbereitung auf seine Rolle massiv. Also es gibt, wo wir jetzt gerade im Radio sind und nur unsere Stimmen hören, gibt's eine Quelle, die ich viel genutzt habe, um diesen Stefan Baretzky irgendwie einen Weg zu finden, den zu verkörpern, war Audioaufnahmen von ihm. In den 60er Jahren gibt's in Frankfurt in diesen Gerichtsverfahren, war er angeklagt für seine Gräueltaten und es gibt einen Mitschnitt von, was sind das, ich denke mal so 45 Minuten, die sind Open Source, die kann man sich auf YouTube anhören. Seiner Verteidigungsrede kann man zuhören. Und das ist auf so vielen Ebenen so verstörend, wenn man sich das anhört. Und gleichzeitig, also er redet wahnsinnig schnell, er hat einen starken osteuropäischen Akzent, also er war sogenannter Auslanddeutscher damals, redet sehr schnell, man merkt ihm an, dass er keine Schulbildung hat, also auch semantisch ist das alles Kraut und Rüben, was er sagt, aber es wird sehr, sehr schnell klar, dass er kein Gefühl der Schuld in sich trägt, dass er versucht, sich zu rechtfertigen, dass er ja dieses Narrativ der Banalität des Bösen so bedient, ne? Dieses, man hat nur seine Orders gehabt, seine Befehle empfangen, man war eine Exekutivkraft letztlich das und was im extremen Widerspruch zu diesen sadistischen, tödlichen Spielen auch steht, die dieser Mensch in Auschwitz vollzogen hat, das kann man unter anderem auch aus Zeugenaussagen, die gegen Stefan Baretzky dann ausgesagt haben in diesem Gerichtsverfahren, kann man das entnehmen. Und es ist wirklich, also ich musste mehrmals auf Stopp drücken, es ist einfach unfassbar furchtbar. Man konfrontiert sich halt mit einem real existierenden, oder er hat sich dann in den 80er Jahren umgebracht in Gefangenschaft, aber man konfrontiert sich mit einem Menschen, der real existiert hat. Und es ist ein ganz anderer Weg, sich dahin zu begeben. Diese beiden Einflüsse und diese wahnsinnig schizophren erscheinenden Charaktermerkmale habe ich halt versucht, in ihrer Schizophrenie in meine Darstellung einfließen zu lassen, um irgendwie dieser Stimme Lale Sokolovs gerecht zu werden, dieser Geschichte, wie er sie erzählen wollte, dass wir das irgendwie durch unsere Figuren in dieser Serie mit unserem Medium-Film irgendwie authentisch transportieren.
Hm. Was mir jetzt aufgefallen ist, sie wirken noch so extrem bewegt durch diese Rolle und das erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit ihrem Kollegen Christian Friedel geführt habe zu seiner Rolle des Rudolf Höss in The Zone of Interest und er hat mir erzählt, dass diese Rolle, obwohl schon die Dreharbeiten so lange her sind, dass er noch aufwacht und denkt, er ist es noch in dieser Rolle. Also er kann sich von diesem Körper dieses Menschen, den er verkörpert hat, nicht trennen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Weil, also wie sehr entfernen Sie sich davon? Wie sehr verfolgt einen das?
Also lieben Gruß an dieser Stelle. Christian Friedel ist ein wahnsinnig toller Schauspieler und toller Kollege. Und ich kann dazu nur ergänzen, also ich habe eine lange Zeit gebraucht, um überhaupt aus dieser emotionalen grauen Wolke, die so ein Dreh, eine Vorbereitung und auch ein Drehprozess per se so mit sich bringen, rauszukommen. Und ich würde schon sagen, Sie haben irgendwie recht. Es ist tatsächlich, ich habe jetzt ein paar Tage in London verbracht mit internationaler Presse und sehr viel über dieses Projekt geredet. Und wie ich auch kurz gesagt habe, schon war ich in einem Holocaust Survival Center und habe den direkten Dialog mit Überlebenden, die zum großen Teil ihre komplette Familie verloren haben und gesprochen. Und das ist ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Und es hat Zeit gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und irgendwie wieder, ich hatte so das Gefühl, ich konnte nicht mehr tief atmen. Also überhaupt wieder tief atmen zu können, das Gefühl zu haben, irgendwie, ich meine, heute in Berlin scheint die Sonne. Und das wahrzunehmen, das braucht ein bisschen. So, nichtsdestotrotz macht man das ja für etwas. Und das hat Christian Friedel auch schon gesagt. Man verspürt ja eine Verantwortung, weshalb man diesen Stoff unbedingt, warum man Teil dessen sein will, warum man einer jungen Zuschauerschaft und einer breiten internationalen Zuschauerschaft versucht, wieder eine emotionale Verbindung zu diesem Vergangenen, zur Vergangenheit zu schaffen, weil man gerade vielleicht als Künstlerseele so in diesem Struggle gefangen ist und in diesem Unglauben, was im politischen Spektrum in Deutschland und in Europa überall mit dem Rechtsruck gerade vor sich geht und auch einer jungen Generation, die nachweislichen Rechtsruck erlebt. Und so. Deswegen, ja, ich kann nur sagen, also sowohl meine Verkörperung von Stefan Baretzky als aber auch die Verkörperung meiner KollegInnen, die zum großen Teil einen jüdischen Background hatten, die Opferseite verkörpert haben, ich habe mich mit denen lange unterhalten, mit denen ging es auf gewisse Art und Weise ähnlich. Das braucht einen sehr, sehr langen Prozess, da wieder rauszukommen. Und das gibt einen Grund, weshalb ich jetzt danach erstmal ganz viel Musik gemacht habe.
Was spannend ist an dem Projekt und an der Serie ist, man hat so unterschiedliche Schauspieler, die aus so unterschiedlichen Ecken kommen. Unter anderem einen Harvey Keitel, der den alten Sokolov spielt. Und Harvey Keitel ist nicht nur Teil der Filmgeschichte, er ist auch ein bekennender Method-Actor.
Oh ja.
Im Sinne von, er ist immer am Set. Also sie haben quasi nie mit Harvey Keitel wirklich gesprochen.
Also ich würde es so weit unterschreiben, dass ich sage, Harvey Keitel ist so sehr Method-Actor, dass man in einem Konflikt, den man als Schauspieler darstellt mit seinen Rollen, schon durchaus in brenzliche Situationen kommen kann, weil er verständlicherweise in seiner Rolle so einen wahnsinnigen Hass auf mich projiziert hat und er als Method-Actor tatsächlich selten da rausgeht. Aber das stimmt nicht ganz, dass man nicht das Gefühl hat, man spricht mit Harvey Keitel, ist nicht der Fall. Er ist auch ein wirklich gealterter Mann mit einer Wärme, die man vielleicht auch nur als gealterter Mann dann irgendwie so mit einer Größe hat. Also er hat mir zwischendurch auch Komplimente gemacht, einfach als Schauspieler, die ich so als Ritterschlag irgendwie mit ins Grab nehmen werde, die mir sehr gut getan haben, weil für mich ist Harvey Keitel und auch Melanie Lillinsgay, mit der ich dann gedreht habe, das war so ein Studiokomplex, wo ich das meiste mit denen gedreht habe, das mir sehr, sehr viel bedeutet hat, weil die für mich echte Idole sind und echte Institutionen des internationalen Films. Aber nichtsdestotrotz, ja, Method Actor, das ist vielleicht auch eine Generation, die es nicht mehr so viel gibt. Das ist ein besonderer Drehprozess. Und man kommt relativ schnell aus seinem Fanboy-Moment raus und merkt, jetzt it's time to perform. So, und das war sehr, sehr herausfordernd für alle Beteiligten. Und es war sehr, sehr lehrreich und ein bisschen was habe ich gesehen von der Serie, noch nicht alles, aber die Sachen, die ich gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, man merkt mir meine anfängliche Paralyse, ob dieser Institution, die mir gegenüber setzt, nicht jedem Tag an, das ist irgendwie schon mal schon half the way.
Nein, ganz und gar nicht, aber ich frage mich trotzdem, wenn Harvey Keitel für das Method Acting steht und ich höre, Sie sind es ja nicht, was ist denn die Methode, Jonas Nay? Also wie nähern Sie sich so einer Rolle? Muss ja nicht theoretisch fundiert sein, vielleicht ist es manchmal auch eine Art von emotionaler Prozess, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren kann.
Tja, was ist die Methode? Das ist, ich bin ja Autodidakt, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Also ich habe gerade heute 11-jährige Jungs kennengelernt, die beim Film ein Praktikum machen, die mich gefragt haben, wie ich denn so zum Film gekommen bin und wie das so alles lief. Und dann dachte ich so, ja, in eurem Alter habe ich angefangen. So, und ich bin da durch Zufall reingerutscht irgendwie. Ich wollte eigentlich Musik machen und als Chorjunge irgendwie auf die Bühne und dann bin ich irgendwie beim Film gelandet und komme auch aus einer Familie, die mit Film nichts am Hut hat und überhaupt so, also meine Eltern sind Krankenschwester und Bankkaufmann, also so, ich habe mir das irgendwie so selber hingetüttelt und ich bin halt echt Autodidakt, das Einzige, was ich je studiert habe, ist Musik. Und deswegen, ja, prallen da dann schon irgendwie so Welten aufeinander, nichtsdestotrotz man lernt ja auch viel beim Machen, ne? Also so, learning by doing ist ja schon auch, it's a thing. So.
Und eine Tradition natürlich, ne?
Ja, und das ist auch, also ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie bis heute eine wahnsinnige Neugierde behalten, auch von meinen älteren KollegInnen zu lernen, so, weil es einfach, das ist ein ganz, und auch von Regieseiten und überhaupt, ich bin ein wahnsinnig technikaffiner Mensch, auch dadurch, dass ich noch als Filmkomponist arbeite und als Musiker und so und gucke dann ja auch viel in den Prozess rein. Und deswegen, das widerspricht so ein bisschen diesem Method-Ding, weil ich bin halt viel auch in der Postproduktion des Films und ich kenne halt auch viele Argumente und Prozesse von dem, was dann so danach so passiert. Ja. Und ich war mit Jonah Howard King, der den jungen Lade spielt, auch mit einem Musiker in den meisten Szenen so und der auch eher eine jüngere Generation der SchauspielerInnen verkörpert, eher so meinen Angang hat. Und das ist durchaus ein sehr, also wir haben großen Anspruch an unser künstlerische Schaffen und auch an den emotionalen Gehalt, den wir versuchen, mit unseren Rollen zu verkörpern und wir versuchen, diesen Stoffen gerecht zu werden. Und nichtsdestotrotz ist uns und unseren Seelen irgendwie sehr, sehr wichtig, zwischendurch irgendwie uns als Menschen und nicht als Rollen zu begegnen. Und es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Fotos von Jonah und mir, wie wir dann irgendwie so in Häftlingsuniform und in SS-Uniform da stehen, in den Drehpausen, in einem aufgebauten Konzentrationslager und uns Airports hin und her geben, weil wir uns unsere Musik vorspielen. Also wir haben dann zwischendurch einfach gesagt, so jetzt mal einmal auftauchen, mal einmal Sonne, zeig mal her. Jonah machte gerade irgendwie eine CD-Produktion, die ist glaube ich immer noch nicht released, aber ich konnte schon in die Demos reinhören. So. Und dann haben wir so ganz viel so Nerd-Talk über Musik gehabt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mit David Grabowski, mit meinem Kompositionspartner fürs deutsche TV, einen Weihnachtsscore gemacht. Und ich habe ihm dann so die digitalen Jingle-Bells um die Ohren gehauen, immer zwischendurch und so. Und mir ist das persönlich total wichtig. Ich brauche das für meinen Prozess. Ich weiß nicht, es gibt ja auch so einige Beispiele an Method-ActorInnen, die dann irgendwie das nicht mehr ausgehalten haben und so. Ich brauche dann immer wieder zwischendurch eine gewisse Distanz, aber gleichzeitig will ich auch irgendwie, ich will halt irgendwie so im Moment sein und auch eine Distanzlosigkeit dann im Prozess des Drehens. Also wenn die Klappe fällt, bin ich total in dieser Situation und in dem Charakter. Und ja, was das jetzt für eine Methode ist, weiß ich auch nicht. Aber ich bin mit viel Herzblut dabei.
Aber ich höre raus, dass der Musikkomponist Jonas Naja durchaus auch den Score für so eine Serie hätte schreiben können. Nun hat den Score aber Hans Zimmer geschrieben.
Ja, den habe ich kennengelernt. Und ich muss das kurz berichtigen. Also Hans Zimmer hat gepitcht für diesen Score. Das ist genau. Aber Cara Talvi oder Talv, ich weiß nicht genau, wie der Nachname ausgesprochen wird. Die habe ich auch kennengelernt. Habe sie aber nicht gefragt, wie ihr Nachname ausgesprochen wird. Die hat den Score komponiert. Und Hans Zimmer hat mir gegenüber gesagt, ich war eher so, ich habe immer Ja oder Nein gesagt. So, ich so, okay, alles klar. Also Hans Zimmer ist auch schon so ein bisschen so ein, klar, so ein Godfather of Filmmusik und aber auch so ein bisschen schon so ein musikalischer Leiter eines großen Konglomerats an wahnsinnig talentierten, neu aufstrebenden KünstlerInnen und KomponistInnen. Aber es war für mich trotzdem, ich kann das nicht anders sagen, es war für mich trotzdem so eine unfassbare... Wir kamen zu einer Premiere, wo das dem BAFTA-Institut gezeigt werden sollte, die erste Folge. Und da kam man rein und dann spielte da ein Streichquartett und alle standen irgendwie so mit ihren Champagnergläsern da. Und ich dachte so, Gott, was ist das denn für eine dekadente Nummer hier? Was ist das denn? Das war furchtbar. Dann kam ich da rein. Und die erste Person, die ich sah, weil sie so rausstach aus diesen ganzen Leuten, war Hans Zimmer, der direkt vor diesem Streichquartett stand und offenbar von irgendwem zugetextet wurde. Und man sah ihm an in seinem Gesicht, dass er nur so mit der Hälfte seiner Konzentration wirklich bei dem Gespräch war. Sein anderes Ohr die ganze Zeit bei diesem Streichquartett, was so von iPads irgendwie Musik spielte. Und dann macht es bei mir ziemlich schnell Klick. Da dachte ich so, ich hatte bis dato nur zwei Folgen gesehen, habe ich immer noch nur, aber damals auch nur ohne Score. Und dann macht es auf einmal Klick und ich dachte, nee, das ist doch bestimmt der Score, den die da spielen. Bin ich da halt sofort hingeschlichen, so stand direkt irgendwie gefühlt neben Hans Zimmer und wollte erstmal so aufs iPad schielen. Dann war so eine Setlist und da stand da halt auch irgendwann Baretskis Theme. Ich so, oh Gott, wo sind sie jetzt wohl? Ich will's hören. So. Und dann sprach er mich halt an und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde nerdy über Musik geschnackt, so bis die mich dann echt weggerissen haben von ihm, weil ich auf den Teppich sollte. Und ich wollte eigentlich die ganze Zeit mich nur mit ihm und mit Cara über die Musik unterhalten und er packte eines, wie er halt so ist. Also David und ich kennen ihn nur aus seiner Masterclass, aber er ist auch in Natur, war er genauso. Er hat einfach eine Anekdote nach der nächsten rausgehauen. Meine Lieblingsanekdote, die er ausgehauen hat, war, weil wir ja über du hast Musik studiert und bla geschnackt haben, war, ja Jonas, weißt du, ich durfte nie einen Tatort vertonen, weil ich habe das nicht studiert. Hast du studiert? Und dann musste ich ihm halt aussagen, ja, Filmmusik jetzt nicht direkt, so ich habe halt Hauptfach mal Jazz, Piano und so ein Jodeldiplom für Filmmusik, basic, weiß ich auch nicht, so privat. Und er so, ja, kannst du das abschminken mit dem Tatort? Also, ich so, ah, echt? Und dann habe ich ihm so erzählt, was wir so gemacht haben, unter anderem jetzt für die Charité-Serie, den letzten Score, Charité 4 und so Legal Affairs und Club der Singenden Metzger. Wir haben so viel Mehrteiler gemacht und Krams und wir machen das auch schon sehr, sehr lang, David und ich zusammen. Gerade machen wir für einen ARD-Film Musik und so erzählen. Und er, das war so das Zweite, was er sagte, war so einfach lachen und sagte, ja, du wirst nie einen Tatort machen. Das war so wunderbar, weil man hat halt irgendwie so seine Quotes, ne? Wenn man so nerdy in der Filmmusikwelt unterwegs ist, schicken uns David und ich oft, wenn wir uns irgendwie Musiken schicken, die wir gerade komponiert haben, so einzelne Einsätze und so, dann einfach nur Hans Zimmer Cues zurück. Also so Hans Zimmer Quotes. So wie, wenn David irgendwas in D-Moll komponiert, dann kommt von mir erstmal nur I like writing in D. Ooh, that's satisfying. Zurück. So, weil es sind so Quotes aus seiner Legacy, aus seiner Masterclass und so. Und dann war das natürlich, also das war wirklich, das war also der Inbegriff eines Fanboy-Moments, den ich dann auf sehr lange Zeit strecken durfte, als ich da stand. Das war echt toll.
sagt Jonas Ney, ein Multitalent, Filmkomponist und Schauspieler, jetzt zu sehen in der Serie Der Tätowierer von Auschwitz. Alle Folgen sind zu sehen auf dem Streamingdienst Sky. Mittlerweile ist die kanadische Electro-Clash-Sängerin und Musikproduzentin Peaches so etwas wie ein Berliner Wahrzeichen. Seit Jahren lebt sie hier und produziert ihre Musik. Dabei gilt sie als wahre Pionierin des Electro-Clash. Vor fast 25 Jahren erschien das erste Album The Teachers of Peaches. Anlässlich dieses Jubiläums ist seit Donnerstag in unseren Kinos der Dokumentarfilm Teachers for Peaches zu sehen.
It was like an underground fairy tale. She was just taking the template for rock and roll and just ripped it up, threw it away. This ain't
no fun. I was just directly speaking about sex.
Ein Ausschnitt aus Teachers of Peaches, dem deutschen Dokumentarfilm, der diesen Februar schon hoch ausgezeichnet worden ist. Er bekam den Teddy Award für den besten queeren Dokumentarfilm auf der Berlinale. Regie geführt haben Philipp Fußenecker und Judy Landkammer. Und beide begleiten Peaches bei der Vorbereitung zu ihrer Jubiläumstour. Wir bekommen ganz tiefe Einblicke in die Art und Weise, wie sie ihre berühmten Sex-Performances vorbereitet. Wir bekommen aber auch ganz intime Einblicke in ihr Leben, bevor sie Peaches geworden ist, über ihre Jugend in Kanada. Ein ganz breit gestreuter Porträtfilm, der versucht, uns diese Person und die Persona von Peaches näher zu bringen. Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Philipp Fußenecker sprechen und habe ihn gefragt, wann er denn in seinem Leben zum ersten Mal mit der Musik von Peaches konfrontiert worden ist.
Ja, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, es war so in meiner Teenagerzeit. Ich hatte damals erst einmal Sex mit einem Mann und das Album lief so im Hintergrund rauf und runter und ich dachte mir so, wow, was ist denn das für ein Sound? Krass. Und als ich dann 20 Jahre später als Cordula die Produzentin auf mich zukam, mit der ich auch den KitKat-Film jetzt gerade am Planen war, am Arbeiten war, auf mich zukam und sagte, Philipp, wir brauchen einen Regisseur für Peaches, für den Peaches-Film. Kannst du probieren, das zu machen? Das war 2-3 Tage bevor wir im Dreh, also bevor wir auf Tour gehen mussten, wurde ich dann so ins kalte Wasser geschmissen und habe gesagt, und Peaches getroffen und ich habe dann gesagt, ja klar, kann ich probieren. Ich kann probieren, das Vertrauen herzustellen und ja, wie man sieht, ist es mir gelungen. So. Mhm. Also es ist ein witziger Zufall eigentlich. Ja.
Bevor wir in den Film eintauchen, vielleicht nochmal, was macht diese Musik aus? Also was, vielleicht wenn wir jemandem das erklären müssen, der noch nie Peaches gehört hat, womit wird man da konfrontiert? In was für eine Welten taucht man da ein?
Also damals habe ich das schon so vor 20 Jahren oder sowas, das war Anfang, also die 20er Jahre, da wo es rauskommen ist, 1999, 2000, habe ich das gar nicht verstanden, was da für ein Code dahinter liegt. Ich fand einfach nur so, ah krass, die stellt sich auf die Bühne, das ist jetzt ein Bild für Weiblichkeit, was ich eigentlich gar nicht gewöhnt bin. Ne? Vielleicht so ein bisschen dirty, ein bisschen obszön, dass man sowas sieht und erst später ist mir klar geworden, das sind so verschiedene, das nennt man Body Positivity, Sex Positivity, Intersexual Feminism sind so die Themen. Inzwischen ist auch noch Aging dazugekommen. Und ich glaube, das muss jeder selber probieren, also auch einfach sich mal das Album oder den Film anzuschauen. Auch für die gar nicht wissen, wer Peaches ist, ist das, glaube ich, eine Wissenslücke, die unbedingt gefüllt werden muss. Und das Schöne ist aber auch für die Peaches kennen, Must-See-Movie. Also das ist ein queer Feel-Good-Movie, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Auch diese rohe Energie, die sie auf der Bühne, auch mit dem Album und auch das Bühnenshows, die sie hat, das ist einfach ein Erlebnis.
Wir lernen ja auch sehr viel von dem Leben, bevor sie Peaches wurde, kennen in ihrem Film. Also ich meine, Teachers of Peaches ist auch ein schöner doppeldeutiger Titel, weil sie ja auch Lehrerin war, Meryl Niska, wie sie ja eigentlich heißt, ne? aus Toronto kommend. Was war das für ein Leben, bevor sie die Bühne für sich entdeckt hat?
Ja, also sie kommt aus Toronto und war dort Lehrerin, also hat Kinder unterrichtet und man sieht es auch im Archivmaterial, wie sie mit denen Musik spielt und Gitarre mit denen spielt. Und das Interessante ist, dass sie das ja dann irgendwie auch durch ihre Entwicklung, was man im Film darstellt, dann auf die Bühne transferiert hat, in ihre Musik transferiert hat und das jetzt auf der Bühne predigt. Ne? Und auch, ich glaube, so der Ansatz ist, be what you wanna be, sei wer du sein möchtest, solange du dafür gern hast oder gut findest, dann werden dich die anderen auch dafür lieben. Und das ist so ein bisschen die Message dahinter. Und das hat zum Beispiel auch meine Mom total fasziniert, als ich ihr so einen ersten Rohschnitt gezeigt habe. Und sie so meinte, wow, wie alt ist denn die wie alt ist denn Peaches? Ne? Krass, dass die auf die Bühne geht und sich so zeigt. Ah, cool, das kann ich, ja, dann darf ich das ja auch machen. Und genau das sollte der Film mal sagen, ja, klar kannst du das auch machen, scheißegal, wie du ausschaust oder wie alt du bist. So. Und da habe ich schon gewusst, okay, das könnte schon gut werden, ja.
Sie kommt aus Kanada, Toronto, auch eine Weltstadt, müsste man sagen, aber dann gibt es das Gefühl, dort kann sie sich, glaube ich, nicht verwirklichen und deshalb will sie nach Berlin. Warum eigentlich Berlin? Warum passt das eigentlich so gut zusammen? So müsste man vielleicht fragen, Peaches und Berlin.
Ja, ich glaube, das ist so, ich habe mir auch gedacht, dass Amerika und New York, das sind doch die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber nee, anscheinend ist es Berlin. In Berlin, sie sagt es auch im Film so, Weird Ones last in Toronto, glaube ich, oder? Und in Berlin war es Weird Ones first, die Komischen zuerst so, die kommen ganz nach vorne. Und ich glaube, das ist einfach so, ich glaube auch immer noch, dass es so ähnlich ist hier. Also hier sind so viele verschiedene Künstler und werden so viele, ist so multikulturell und man wird dafür akzeptiert, für das, dass man besonders ist. Und das hat in Berlin einfach gut für sie funktioniert.
Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie versuchen wollten, Vertrauen mit ihr aufzubauen für seinen Dokumentarfilm, wo es ja auch wirklich auch intim und persönlich wird. Wie hat das eigentlich funktioniert? Was für einen Menschen haben Sie eigentlich getroffen, als Sie dann mit der Kamera angetanzt sind und gesagt haben, ja, ich bleibe jetzt etwas?
Zu Beginn war es so, dass wir erstmal so die Grundregeln festgesteckt haben. So. Also ich habe versucht, nur Dinge zu versprechen, die ich auch halten kann, so um Vertrauen aufzubauen. Also zum Beispiel ein sehr diverses Team, verschiedene Teammitglieder, auch Susi Heuer, die Dramaturgin, Judy, die auch immer queere Filme geschnitten hat, auch meine Filme immer schneidet, habe ich ins Team geholt. Dino Osmanovic, der einfach so eine brillante Kamera macht. Und dann haben wir halt so Schritt für Schritt uns angenähert. Sie ist auch sehr kontrolliert, das muss man schon dazu sagen, also als Künstlerin. Es ist nicht mehr so roh und ungeniert, wie sie vielleicht in dem Archivmaterial rüberkommt, weil sie hat natürlich jetzt eine größere Verantwortung, auch für die Szene. Alles, was sie sagt, jedes Mikrofon ist immer auf sie, jede Kamera ist auf sie gerichtet. Und das verstehe ich auch, das ist auch wichtig, ne, dass man da auch in dieser schweren Welt, wo man sich leichter mal irgendwie einen blöden Kommentar erlaubt. Und da ist sie wirklich, also da muss ich sagen, großen Respekt, dass sie sich dazu nicht irgendwie doofen Kommentaren hinreißen lässt, sondern sie ist wirklich eine Inspiration. Sie ist so, man kann sie sich auch als Wegweiser nehmen und sagen, okay, wenn Peaches das sagt, dann hat sie sich echt was überlegt dabei. Und das ist schon sehr schön. Also
der Film besteht auch aus vielen Archivmaterialien, auch Fotos sind dabei, natürlich auch immer wieder Performances, was ja Teil ihrer Kunst ist. Gibt es eigentlich sowas wie ein Peaches-Archiv oder wie sehr muss man wühlen, um an dieses Material zu kommen?
Also es war, also ich bin mit ihr auf die Tour gegangen, auf die Anniversary-Tour und ich kam, also es war meistens nur ich und Dino mit ihr unterwegs und mein Kameramann. Ich habe neben der Regie auch noch den Ton übernommen. Und ich habe dann gleich gemerkt, dass das sind so große Limitierungen. Ich kann keinen klassischen Tourfilm erzählen über klassische Dramen wie, oh, wir haben den Bus verpasst oder sowas. So. Das war auch gar nicht mein Ziel von Anfang an. Und ich wusste, es gibt ein Archiv. Also sie sammelt alles, ne? Alle Plakate, alle Aufnahmen. Sie filmt, sie hat früher immer mitgefilmt. Sie filmt auch jetzt immer noch die ganze Zeit mit ihren eigenen Kameras. Wir hatten auch nochmal einen zweiten Kameramann immer am Set, der gar nicht zu uns gehört hat. Und so langsam, als das Vertrauen entstanden ist, und ich habe auch immer Peaches gesagt, wir machen den Film gemeinsam. Also nicht, wie es klassisch ist. Okay, wir drehen jetzt einen Film und dann am Ende zeigen wir dir, wie er ist. Und du sagst dann, ob es okay ist oder nicht. Nee, ich habe gesagt, wir diskutieren gemeinsam. Wir suchen gemeinsam Lösungen zu finden. Die Meryl Niska auch hinter Peaches, ne, zu finden und zu zeigen, ein authentisches Bild von ihr zu zeigen. Und das ist ganz, und als sie gespürt hat, dass der Dialog wirklich stattfindet, weil man muss auch, ne, wenn man es verspricht, muss man es auch halten, hat sie dann gesagt, okay. Und dann eines Nachmittags standen wir bei ihr im Archiv hier in Berlin, irgendwo draußen, so Storage Room, und hat gesagt, so, hier sind die 10 Kisten mit ein paar hundert Tapes, nimm die mal mit. Und dann hatte ich sie bei mir im Büro und dann habe ich angefangen, sie zu digitalisieren.
Was schön rüberkommt in dem Film, ist, dass Peaches zwar das Zentrum ist, aber ich hatte das Gefühl, es ist ein ganzes System um sie herum gewachsen. Also sie zeigen sehr viel die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, nicht wahr? Also der Bühnenkünstler, die Menschen, die Bühne aufbauen, die mit ihr auf der Bühne stehen, ihre Mitkünstlerinnen. Also wie wichtig ist dieser Gemeinschaftssinn für Peaches?
Total wichtig. Fühlt sich auch so an wie so eine kleine Familie, die sie da so erschaffen hat um sich herum. Es ist ein sehr diverses Team. Es ist auch nicht immer, also sie engagiert nicht unbedingt den Besten für den Job, sondern wo sie das Gefühl hat, da ist Entwicklungspotenzial da und mit dem kann man gut zusammenarbeiten. Und sie gibt den Leuten auch Raum und Unterstützung, sich zu entwickeln. Und das ist total schön, weil alle, die da mitgemacht haben, die vielleicht am Anfang noch keine Profis waren in dem Bereich, nach so einer Tour ist jeder von denen ein Profi. das ist auch das, was sie predigt eigentlich. Hm.
Predigt ist ja vielleicht nochmal der Hinweis auf den Titel. Ich habe gesagt, doppeldeutig, Teaches, also auch Lehren. Was sind denn die Lehren der Peaches? Also was haben Sie denn über Peaches jetzt auch gelernt nach der Arbeit an dem Film? Was können wir lernen von Peaches heute?
Was sie vorher schon gesagt hat, be what you wanna be. As long as you love yourself for it, they will love you for it. Also, dass du einfach sei so, wie du sein möchtest. Und Leute, also solange du dich dafür liebst, werden dich die Menschen auch dafür lieben. Und das ist echt eine schöne Message.
Sagt Regisseur Philipp Husenecker über seinen Dokumentarfilm Teaches of Peaches seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Nächsten Dienstag, da findet wieder das größte, bekannteste Klassentreffen der Filmwelt statt. Dann beginnen nämlich die 77. Filmfestspiele von Cannes. Wir sind schon sehr gespannt, wer am Ende die Goldene Palme gewinnen wird. Und wir werden hier im Programm natürlich auch in Vollbild darüber berichten. Dieses Jahr, das wissen wir ja schon, wird es eine Ehrenpalme für das Studio Ghibli geben. Die japanische Animationsschmiede ist das erste Kollektiv, das diesen Preis bekommt. Damit möchte das Festival die Kunst des Animationsfilms feiern und hat dafür auch zum ersten Mal seit 18 Jahren einen Animationsfilm in den Wettbewerb gebracht. Letztes Jahr, da feierte ein ganz anderer Animationsfilm seine Weltpremiere in Cannes und begann von da aus seine sehr erfolgreiche Reise, die diesem Film den Preis für den besten europäischen Animationsfilm einbrachte und sogar in einer Oscar-Nominierung endete. Der Film heißt Robert Dreams und kommt vom Spanier Pablo Berger und Julia Basquira hat mit dem Regisseur gesprochen und stellt uns diesen außergewöhnlichen Animationsfilm vor.
Während draußen auf den Straßen New Yorks das wilde Leben pulsiert, sitzt ein kleiner Hund einsam in seiner kleinen, stillen Wohnung vor dem Fernseher, zappt lustlos durch das Programm, stochert in seinem Mikrowellenessen herum und beobachtet in der Nachbarwohnung ein verliebtes Pärchen, das sich eng umschlungen amüsiert. Genau in diesem Moment läuft im Fernsehen eine Werbung, die Amiga 2000 anpreist. Einen Roboter-Spielgefährten gegen die Einsamkeit.
I think we live in a society full of noise and violence and of loneliness.
Ich denke, wir leben in einer Welt voller Lärm, Gewalt und Einsamkeit,
sagt Regisseur und Drehbuchautor von Robot Dreams, Pablo Berger.
I think loneliness is everywhere. It's not a question of the city.
Einsamkeit ist heute überall, egal ob in der Großstadt oder im Dorf, weil Technologie, soziale Medien und Metaverse-Avatare dazu führen, dass wir uns miteinander immer weniger verbunden fühlen.
Every time we are less connected.
Vom Versuch, wieder eine Verbindung herzustellen, erzählt Robot Dreams. Und das anhand einer völlig dialogfreien Märchengeschichte, die auf einer Graphic Novel der amerikanischen Zeichnerin Sarah Varon basiert. Varon hat sich vor allem als Illustratorin von Kinderbüchern einen Namen gemacht und ist bekannt dafür, ungewöhnliche Paarbeziehungen besonders feinfühlig zu erforschen. In Robot Dreams ist es der kleine Hund, der sich mit seinem neuen Freund, dem Roboter, gemeinsam in die Abenteuer der Großstadt stürzt. Anstatt das New York der 1980er Jahre nur aus dem Fenster zu betrachten, lernt der Hund wieder selbst am Leben teilzunehmen.
I feel like a cinematographic terrorist because
ich fühle mich wie ein filmischer Terrorist. Das ist schon meine zweite Arbeit ohne Dialog. Und für mich ist das, was das Kino zu einer einzigartigen Kunstform macht. Das Erzählen mit Bildern.
A unique art form is to write with images.
Pablo Bejers erster dialogfreier Film war Blanca Nieves, ein spanischer Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 2012, der auf dem Märchen Schneewittchen beruht und von dem Regisseur als Liebesbrief an das europäische Stummfilmkino beschrieben wurde. Und auch Robot Dreams sei wieder eine Hommage.
Ich habe mich dafür entschieden, New York als dritte Figur zu erzählen. Ich lebe seit 10 Jahren in New York, also wollte ich, dass der Film meine Liebeserklärung an diese Stadt wird. Auch ein Stück weit an eine Stadt, die es so heute nicht mehr gibt.
In Robot Dreams wird Musik in der U-Bahn-Station gespielt. Kunstwerke von Basquiat werden über die Straße getragen. Die beiden Zwillingstürme des World Trade Center stehen noch. Und wie auf dem einprägsamen Filmplakat von Woody Allens Manhattan sitzen auch Hund und Roboter auf einer Bank am Ufer des East River und genießen den Anblick der leuchtenden Großstadt.
Ich wollte diese Zeit in New York reflektieren. jedes einzelne Detail aus den 1980er Jahren wiedergeben, damit es sich wirklich echt anfühlt. Die Graphic Novel ist sehr einfach, sehr simpel gezeichnet. Das haben wir stilistisch beibehalten und trotzdem wollte ich, dass viele Popkulturreferenzen einfließen, die mir so wichtig waren. Da gehört natürlich auch meine Liebe für Studio Ghibli dazu. Ich wollte, dass das Schauspiel, die Geschichte ganz natürlich und emotional wird. Mehr wie in japanischen Animationsfilmen als in europäischen.
Diese Referenzen fließen in den Film humorvoll und spielerisch ein, die neben der schönen Freundschaft auch von Krisen erzählt. So rostet der Roboter durch das Meerwasser nach einem gemeinsamen Sommertag am Strand, kann sich nicht mehr bewegen und muss daher alleine zurückbleiben.
Es geht um Freundschaft, die Fragilität von Beziehungen und darum, wie wichtig unsere Erinnerung ist. Musik ist dabei sehr essentiell. Wir verbinden sie sofort mit Menschen und mit Erinnerungen. Musik ist Nahrung für die Seele.
Als wiederkehrendes musikalisches Motiv lässt Pablo Beher den 80er-Jahre-Hit September von Earth, Wind and Fire anklingen. Auch das eine augenzwinkernde Anspielung auf den französischen Kinohit Ziemlich beste Freunde. Voller Werf und Euphorie tanzen der kleine Hund und der Roboter zu diesem Lied, egal ob sie gerade gemeinsam im Central Park sind oder später nur noch gemeinsam in ihren Erinnerungen.
Julia Baschiera über Robert Dreams seit Donnerstag in den deutschen Kinos und eine wahnsinnig große Empfehlung. Wir bleiben noch ein wenig bei einer Vorausschau auf die Filmfestspiele von Cannes, weil nächsten Donnerstag für alle, die nicht hinfahren können, ein Film in die Kinos kommt, der letztes Jahr seine Weltpremiere beim Filmfestival gefeiert hat und uns alle dann doch ziemlich umgehauen hat. Der Film heißt Auf trockenen Gräsern und kommt vom türkischen Regisseur Nuri Bilge Ceylan. Er ist der renommierteste und sicherlich auch der bekannteste Regisseur der Türkei. Und in schöner Regelmäßigkeit stellt er seine Filme in Cannes vor und sie sind immer groß gedacht, groß erzählt, erinnern an die großen Literaturklassiker von Tolstoi bis Dostojewski. Eine Goldene Palme, die hat er auch schon gewonnen mit Winterschlaf aus dem Jahr 2014. Nun gibt es also die Chance, in Deutschland ab Donnerstag Auf trockenen Gräsern zu sehen. Und Anke Lewicke hat sich den Film natürlich für uns angesehen. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Bevor wir jetzt auf das neue Werk gucken von Nuri Bilge Ceylan, sollten wir vielleicht nochmal allgemeiner über diesen Regisseur sprechen, der ja auch so eine Ausnahmeerscheinung ist, auch für das türkische Filmschaffen. Ich habe ihn in der Anmut ja auch schon verglichen, so ein bisschen mit dem Schriftsteller. Diese Werke, die haben sowas Großes, Literarisches. Was macht für dich sein Schaffen aus?
Naja, Schauplatz ist ja unheimlich häufig Anatolien und man könnte doch vielleicht sagen, dass er so eine besondere Form des Heimatfilms macht, vielleicht Heimatfilme über Entfremdung. Also wir bekommen es immer wieder mit Heldinnen und Helden zu tun, die ihrem Land fremd gegenüberstehen, die in so einer Art Transit sind, aber es ist so ein Transit in einer Dauerschleife. Es gibt kein Vor und kein Zurück. Man spricht zwar dieselbe Sprache, aber es gibt kaum noch Verständigung. Und so eine Figur haben wir jetzt auch in dem neuen Film. In der Türkei ist es wohl so, dass du als Lehrer eben 4 Jahre immer so in die Provinzen verschickt wirst. So macht es es auch bei dem Kunstlehrer Samet, der in so einem kleinen Dorf in Anatolien ist und der überhaupt nicht weiß, was er da macht, der einfach eigentlich fast wie in einem Zoo auf die Menschen dort guckt. So distanziert ist er. Also so könnte man das vielleicht irgendwie immer wieder sagen, dass er so Stimmungsbilder der Türkei entwirft.
Ja, also diese Figur, die aus der Stadt in die Provinz kommt oder aus der Provinz in die Stadt kommt, man muss schon an Tschechow denken, das ist so eine ja, Konstante in seinen vielen Erzählungen. Und hier auf trockenen Gräsern, du hast es schon erwähnt, sind wir wieder in Ostanatolien und manchmal sind wir auch in Kappadokien. Das sind auch so sehr, ja, ich würde so sagen, sehr
archaische
Landschaften, Menschen, die auch manchmal in Höhlen wohnen. Also es ist eine sehr wilde Landschaft, in der wir aber auch als Zuschauerinnen und Zuschauer plötzlich einziehen, nicht wahr? Er nimmt sich auch viel Zeit, um uns da reinzuführen.
ja, vielleicht ist er dann in dieser Hinsicht doch auch immer ein Vertreter des sogenannten Slow Cinema. Und der Film fängt ja schon grandios an. Also es ist eine total weitläufige, verschneite Landschaft. Und dann sieht man so aus einer Ferne einen Bus, da steigt eben ein einzelner Mensch aus. Das ist eben der Kunstlehrer Samet. Und dann lässt sich eben Nuri Bilge Ceylan die Zeit, die es braucht, durch den Schnee zu dem Dorf zu kommen. Also wir sind dadurch mittendrin in dieser Landschaft, in dieser Kälte, hören das Knirschen des Schnees. Dann sind wir aber auch immer wieder in den Stuben, wo eben mit Holz oder Kohle geheizt wird. Wir haben diese Wärme dann da. Und der Film hat eigentlich so überhaupt gar keine äußere Action, sondern es geht dann eigentlich um die Unterhaltung, die dann entstehen oder auch um den Unterricht in der Schule. Und ich hatte ja schon gesagt, das sind so Stimmungsbilder und aber es sind auch innere Stimmungsbilder, weil man bekommt einfach bei Semat immer mehr mit, dass er da nur noch weg will, zurück nach Istanbul, dass er darauf wartet. Und dadurch kommt dann so eine Melancholie eigentlich mit auch in die Bilder rein, aber auch eine Perspektivlosigkeit, weil irgendwie spüren wir, er will nach Istanbul zurück, aber er weiß selbst, dass sich sein Leben dadurch auch nicht groß ändern wird, dass dadurch auch nicht neue Bewegungen reinkommen wird. Und deshalb finde ich ihn auch so interessant als so eine Figur aus so einer Generation, einer intellektuellen Schicht, die aber sich letztlich selbst festgefahren hat. Und ich finde das ganz interessant, so über die Türkei nachzudenken, weil das sind ja eigentlich die Menschen, die was ändern können.
Das ist ja ein Ort, in dem jeder jeden kennt und es gibt ja schon eine Art Handlung und die spielt mit einem ganz krassen Vorwurf an diesen Lehrer. Es steht im Raum, dass er einer Schülerin viel zu nahe gekommen ist und plötzlich wird diese Figur sehr ambivalent, aber auch der Fall. Es ist nicht ganz klar, wer hier Täter und Opfer ist und damit rekurriert der Film ja irgendwie auch doch auf die MeToo-Debatten, die wir letztendlich führen seit so vielen Jahren.
Ja, aber er lässt es auch alles offen. Also er zeigt den Lehrer da schon, dass er relativ rücksichtslos ist. Er zeigt auch, wie die Behörden versuchen, diesen Fall einfach zu verdrängen, dass sie sich damit gar nicht auseinandersetzen will. Und er zeigt aber auch dadurch nochmal einfach, wie fremd eigentlich diesem Lehrer die Menschen dort sind. Also er gilt zwar als beliebter Lehrer und sagt so, die Schüler, Schülerinnen freuen sich immer auf ihn. Aber durch diesen Vorfall distanziert er sich auch von ihnen, wirft ihnen auch eine gewisse Art von Dummheit vor, sagt, ach, aus denen wird ja auch nichts anderes. Die werden wie ihre Eltern nur Gurken dann ernten für die Reichen. Also da kommt schon eine ungeheure Überheblichkeit, Arroganz vor, wo wir uns auch dran abarbeiten müssen, finde ich. Aber es gibt dann ja auch wieder ein Gegengewicht. Also er wohnt ja mit einem anderen Lehrer zusammen, der aus der Gegend kommt. Dadurch kommen schon mal Diskussionen, andere Perspektiven rein. Und dann gibt es ja noch die Englischlehrerin aus der nächstgelegeneren, größeren Stadt, die noch eine politische Aktivistin ist. Also da geht es, wenn die drei sich unterhalten, richtig auch um das Eingemachte.
Genau, um auch den Zustand der Türkei. Und letztendlich steht hier auch irgendwie wieder die Kurdenfrage im Mittelpunkt.
Ja, auf alle Fälle, weil sie ist eine linke politische Aktivistin gewesen, hat bei einem Anschlag dann ein Bein verloren. Sie will aber weitermachen. Und vielleicht, weil wir ja über dieses Kino der Verortung schon gesprochen haben, also dadurch, dass die Kamera immer so verweilt, sehen wir ja auch immer die Militärfahrzeuge im Hintergrund. Wir sehen die Soldaten. Dann kommt mal ein junger Mann eben zu dem Lehrer, der erzählt, wie sein Vater damals verschleppt wurde. Also das wird schon ein sehr dichtes Porträt einer politischen Stimmung. Und was ich aber auch ganz interessant finde, dieser Lehrer ist ja auch gleichzeitig Fotograf und er fotografiert immer die Landschaft und die Menschen und das wird dann eingeblendet. Und da sieht man auf einmal, dass er doch einen Zugang eigentlich hat zu der Landschaft, zu den Menschen, ein ganz anderer Blick. Und man fragt sich dann wiederum, warum er diesen Blick eigentlich nicht leben kann.
Und trotzdem hat der Film ja auch etwas Hyperrealistisches, nicht wahr? Plötzlich ist auf einem Foto die Dreierklicke zu sehen, aber sie sind irgendwie fotografiert wie vor 100 Jahren. Und der Film thematisiert zum ersten Mal im Schaffen von Nuri Bilge Ceylan das Gemachtsein. Wir wollen vielleicht nicht zu viel verraten, weil das ist eine abgefahrene Szene, die dann passiert. Woher kommt das? Meinst du, da will sich jemand auch nochmal neu entdecken? Weil es ist ja so ein bisschen, als würde er wie damals bei Kieślowski, die Kamera auf sich selber richten.
Ja, ich finde sowieso, dass man in seinen Figuren immer eine Art von alter Ego auch sieht. Also so sein eigenes Fragen, wo steht er, was macht er mit seinen Filmen? Deshalb sind seine Figuren ja auch häufig eben Schriftsteller, Fotografen. Also man spürt diese Nähe, die Identifikation. Und die Szene, auf die du ansprichst, ist schon sehr interessant, weil der Film ja quasi aus sich selbst heraustritt.
Auf trockenen Gräsern kommt in die deutschen Kinos nächsten Donnerstag. Wir bleiben auch im Programm weiter thematisch bei der Türkei, denn jenseits des Namens Nuri Bilge Ceylan assoziieren wir dann doch ganz wenige Regisseure aus der Türkei. Wie steht es eigentlich um diese Filmszene vor Ort, nachdem Erdogan wiedergewählt worden ist und die letzten Wahlen ja durchaus für die Opposition ganz gut aussahen? In was für einer Stimmung ist die türkische Filmszene? Man hat sich Hoffnung gemacht auf einen Wandel, aber die sind dann doch enttäuscht worden. Mittlerweile befürchtet man einen großen Exodus gerade junger Filmschaffender aus dem Land. Seit dem Wahlsieg der Opposition im letzten Monat bei den türkischen Kommunalwahlen ist die Stimmung aber wieder vorsichtig optimistisch geworden. Allerdings halten Repression und Zensur im Land weiterhin an. Kritische Filmschaffende müssen weiterhin mit Verhaftungen und Verboten rechnen. Und hinzu kommt noch eine äußerst schwere Wirtschaftskrise, die gerade für die unabhängigen, kritischen Filmschaffenden die Arbeit im Moment nahezu unmöglich macht. Christian Berndt über die türkische Filmszene zwischen Bangen und Hoffen.
Letztes Jahr standen am Schluss der Eröffnungsfeier des Internationalen Frauenfilmfestivals Ankara alle Beteiligten zusammen auf der Bühne und sangen: Wir wollen nicht weniger, wir wollen mehr. Das Festival stand unter dem unmittelbaren Eindruck von Erdogans Wahlsieg, der viele Hoffnungen auf einen Wandel in der Türkei zunichte gemacht hatte. Trotzdem gab man sich kämpferisch. Die Schauspielerin Öküzü Özyurek erinnerte an die vielen inhaftierten Intellektuellen und Künstlerinnen. Das diesjährige Frauenfestival Flying Broom, zu Deutsch Fliegender Besen, das vom 9. bis zum 16. Mai stattfindet, hat auch dieses Jahr das Motto: Wir wollen nicht weniger, wir wollen mehr. Nach dem Wahlsieg der Opposition bei den Kommunalwahlen im April ist die Stimmung dieses Jahr zwar optimistischer, meint Festivalprogrammerin Fatma Edemen.
After the elections, it wasn't kind of a positive mood around, but we'll see.
Es gab zwar nach den Kommunalwahlen allgemein eine positive Stimmung, aber man wird sehen, meint Edelman, dennoch sei von Veränderungen nicht zu spüren.
Of course, we're more hopeful. But at the same time, for example, right now there was some kind of a pressure on Istanbul Film Festival.
Natürlich hoffen wir, sagt Edelman, aber im April zum Beispiel stand das Istanbul Film Festival unter Druck, weil es queere Filme zeigen wollte. Die Filmvorführung eines kritischen Films auf dem Ankara Arbeiter Festival wurde kürzlich verboten und zuletzt war wieder ein Dokumentarfilmer verhaftet worden. Bisher hat das Flying Broom Festival noch nicht mit Verboten zu kämpfen.
I don't think that we are in the risk of closing because
Man lerne von den anderen Beispielen, sagt Edelman. Außerdem hat das Festival, so Edelman, die Unterstützung des sozialdemokratischen Oberbürgermeisters von Ankara. Das Festival hat zum Beispiel jedes Jahr eine queere Sektion und zeigt politisch-kritische Filme. Aber um ehrlich zu sein, sagt Edelman, stellen Sie die Filme nicht ins Rampenlicht. Immerhin, das Publikum wächst von Jahr zu Jahr, immer mehr junge Leute und Studierende kommen. Einerseits aus politischen Gründen, meint Edelman, aber auch, weil das Festival verstärkt auf Social Media wirbt. Der Arthouse-Film erlebt beim jungen türkischen Publikum, meint Edelman, dank Online-Werbung seit Jahren Zulauf. Allerdings haben es aufgrund der derzeitigen Wirtschaftskrise gerade die unabhängigen Filmemacher schwer, so Ahmet Boyacıoğlu, bis letztes Jahr Leiter des Antalya Golden Orange Film Festivals.
Es ist zurzeit sehr schwierig, einen Film zu drehen. Diese Förderung von der türkischen Stadt TV, es ist so wenig, dass man praktisch nicht in der Lage ist, Filme zu drehen. Wenn schon, gibt es wirklich sehr kleine Produktionen. Das liegt an der Inflation, also es wird alles wahnsinnig teuer.
Kommerzielle Großproduktionen können noch gestemmt werden, meint Boyacıoğlu, aber der Arthouse-Film liegt am Boden. Politisch gibt es, meint er, zwar etwas Hoffnung seit den Kommunalwahlen, aber Repression und Zensur dauern an. Letztes Jahr wurde mit dem Antalya Filmfestival sogar das wichtigste türkische Filmfestival abgesagt. Der Film Ausnahmezustand von Dokumentarfilmerin Nela Demici sollte gezeigt werden. Er handelt von den Säuberungswellen im öffentlichen Dienst nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei 2016.
Der Minister persönlich hat den Bürgermeister angerufen. Er sagte, dieser Film soll raus.
Das Festival entschied, den Film aus dem Programm zu nehmen.
Wenn man den Film gezeigt hätte, hätte man uns wahrscheinlich inhaftiert. Es gab Gerüchte, dass Polizei dabei sein würde und so weiter. Ich habe immer gesagt, ich habe einen Herzschrittmacher, die können mich nicht lange im Gefängnis behalten. Man hat Angst gehabt, so einfach. Staatsterror, die Nationalsozialisten haben es auch gemacht vor 100 Jahren.
Es wurden Ermittlungen gegen Boyar Ceoğlu aufgenommen. Aber dann kam aus der Filmwelt ein Proteststurm gegen diese Entscheidung. Filmschaffende zogen ihre Filme aus dem Programm zurück, Sponsoren sagten ab. Dann nahm das Festival Ausnahmezustand wieder ins Programm. Schließlich sagte der sozialdemokratische Bürgermeister als Veranstalter das Festival ab und entließ Boyar Ceoğlu.
Der Bürgermeister hat einfach Angst gekriegt. Er hat mir ins Gesicht gesagt, dass seine politische Zukunft in Gefahr ist.
Boyar Ceoğlu glaubt, dass die Regierung das Festival mundtot machen wollte.
Weil vor einem Jahr alle Leute die Preise bekommen haben, während der Preisverleihung, die haben ja auf dem Mikro gegen die Regierung gesagt. Ne? Also das war wie eine politische Versammlung. Deswegen kurz vor der Wahlen, die wollten dieses Festival nicht haben.
Dieses Jahr wird das Festival, meint Boyar Ceoğlu, mit Sicherheit wieder stattfinden. Man wird so tun, als wäre nichts gewesen. Was die politische Entwicklung betrifft, ist Boyar Ceoğlu skeptisch. Auch wenn es im Moment nach politischer Entspannung aussehe, bis zu den nächsten Wahlen in 4 Jahren, glaubt er, werde sich wohl kaum etwas verbessern.
Und gleich sprechen wir über einen deutschen Film, der letztes Jahr ein ganz besonderes Festival in der Türkei eröffnet hat. Das einzige Festival des veganen Films in Ankara. Eine große Empfehlung eines deutschen, ja, Experimentalfilms, würde ich sagen. Der Titel »Die Kuh ist ein Tier«. Kuh aber geschrieben wie der Buchstabe Kuh und nicht wie das Tier, die Kuh, obwohl es um die Kuh geht. Nicht verwirren lassen, denn der Film versucht uns die Frage zu stellen, wie stehen wir eigentlich zum Thema Fleischessen? Verzichten wir drauf? Wollen wir eben nicht drauf verzichten? Sollten wir drauf verzichten? Und das alles erzählt der Film anhand einer Kriminalgeschichte. Eines Tages findet der Schlachthofbetreiber Werner Haas enorm viele Schlachtabfälle in seinem Vorgarten und es beginnt eine Ermittlung.
Moin, Werner.
Moin. Das sind die Reste von meinem Schlachthof.
Ich nehme an, du willst Anzeige gegen Unbekannt erstatten.
Allerdings. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl. Denn das da gehört ja eigentlich mir.
Habt ihr Kameras im Schlachthof?
Kameras. Kameras in meinem Betrieb? Das ist doch genau das, was sie wollen. Totale Überwachung von allen Schlachthöfen. Todesstrafe für jeden, der Fleisch isst. Am liebsten wäre mir eine Anzeige wegen Terrorismus.
Terrorismus?
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm »Die Kuh ist ein Tier«, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Regisseur Tobias Schönenberg hat hierfür das Drehbuch von Hilal Seskin verfilmt. Und Hilal Seskin ist ja vielen bekannt als große Tierrechtsaktivistin. Und der Film probiert nicht nur thematisch, sondern auch formal sehr interessant, das große gesellschaftliche Thema Tiere essen auf eine andere Art und Weise zu erzählen. Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Tobias Schönenberg über »Die Kuh ist ein Tier« sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, ob er denn selbst noch Fleisch isst.
Also ich würde das gerne mit einer unserer Figuren zitieren, die sagt, also ich esse wenig und wenn Bio und genau.
Aber hat sich das durch die Arbeit am Projekt verändert oder war das schon davor so?
Das war davor so, aber durch das Projekt hat mir das nochmal, glaube ich, so den letzten Schub gegeben, halt irgendwie nochmal drüber nachzudenken und einfach, also das ist eher so, glaube ich, passiert, dass ich mit der Auseinandersetzung einfach bewusster mit Fleisch im Allgemeinen umgegangen bin, also mit dem Fleischkonsum, ja.
Das Drehbuch zum Film basiert oder wurde erschaffen von der sehr bekannten Journalistin und Tierrechteaktivistin Hilal Seskin. Was hat Sie denn an diesem Drehbuch denn gereizt, dass Sie gesagt haben, ja, ich möchte Regisseur werden von »Die Kuh ist ein Tier«?
Es gab da mehrere Punkte. Zum einen, dass wir ein großes Ensemble hatten, also mit 53 Schauspielern und der Film ja total mit den Sehgewohnheiten bricht, dass wir halt irgendwie mehr Hauptrollen haben, also insgesamt 53 gleichwertige Rollen und natürlich sehr unterschiedliche Schauspieler und alle Schauspieler gemeinsam Teil einer Weiterbildung waren. Und die Schauspieler dann ja auf ein gemeinsames Niveau zu heben, das ist mit Sicherheit das, was für mich spannend war. Und natürlich der Inhalt des Buchs und ein Buch anzufassen, was halt wahnsinnig gut recherchiert wurde im Voraus, ne? Weil das ist ja nun ein Thema, was sehr überreizt ist zum einen, aber auch mit Vorsicht zu genießen ist. Ne? Und ich glaube, das kann einem dann ganz schön auf die Füße fallen, wenn das Thema halt ja schwach beleuchtet ist, nicht gut recherchiert ist und so. Und da war Hillel natürlich ein Geschenk für uns, um dann darauf Unterhaltung zu setzen. Und das Thema, was sonst ja oft irgendwie so schwer und böse serviert wird, ja, auf eine Unterhaltungsebene zu ziehen. So, das hat mich sehr gereizt, ja.
Der Film spielt ja mit einem in Deutschland sehr beliebten Genre, also des Polizeiermittlerfilms. Man denkt im ersten Moment vielleicht sogar fast an einen Tatort, nicht wahr? Also der Betreiber eines Schlachthofs findet plötzlich so einen Riesenhaufen Schlachtabfälle in seinem Garten wieder und dann kommen Polizisten und beginnen ermitteln. Aber, und das ist, glaube ich, der Clou, es geht gar nicht so um die Lösung des Falls, oder?
Genau. Die Lösung des Falls kann auch nur der Rahmen sein, in dem wir uns da bewegt haben und versucht haben, zum einen zu unterhalten, aber zum anderen natürlich auch auf das Thema zu stoßen und es zu beleuchten und das nicht nur halt mit gehobenem Zeigefinger in eine Richtung. So, das war der Ansatz und der Anspruch natürlich auch, um dann da trotzdem ja das Gewohnte zu liefern, wie der Tatort, man kennt es, es ist irgendwas passiert und plötzlich ja haben wir die Staatsmacht, die Gewalt, die Polizei auf der einen Seite und eben die Verdächtigen auf der anderen Seite und da fühlt man sich ja erstmal zu Hause, so als deutscher Zuschauer besonders, und darüber halt einen Eintritt in dieses Thema zu gewähren.
Also ich dachte mir manchmal, der Film hätte auch hier ein Dokumentarfilm sein können, nicht wahr? Also was erreicht man über die Spielfilmform zu diesem Thema, was man vielleicht mit einem dokumentarischen Ansatz nicht erzählen könnte?
Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt das Thema im Allgemeinen, ne? Weil es halt eigentlich schwer serviert wird und so eine Härte hat in der Doku, ne? Weil es die Realität abbildet und man eher bei harten Themen, das ist oft so, und dann nehme ich mich gar nicht raus oder das fällt mir so auf, dass man dann abschaltet und denkt, das hat erstmal nichts mit mir zu tun. Und dass dieser Zugang über diese Unterhaltung funktionieren kann, das war ein Versuch, war uns auch gar nicht so, also uns war es bewusst, dass wir das probieren wollen, aber ob das funktioniert, das zeigt sich ja dann meistens erst nachher mit dem Publikum sowieso, aber auch für uns im Rohschnitt und so, und wir haben halt gemerkt, dass es da etwas gibt, dem wir halt da gerne folgen wollen und dann auch bewusst mit den Sehgewohnheiten brechen wollen. So.
Aber viele Filme zu diesem Thema setzen ja auch, übrigens egal ob Dokumentar oder Spielfilme, setzen gerne so auf diesen visuellen Horror von den Schlachthäusern. Also man erwartet ja förmlich etwas zu sehen, ja, von der Gewalt auch, die den Tieren angetan wird. Ich denke an Food Incorporation zum Beispiel, das war auch so ein Film, der eine Riesenwelle geschlagen hat. Sie verzichten aber explizit darauf. Wieso?
Erstens war es uns wichtig, dass wir kein Tier zeigen, was leidet. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass unsere Fantasie dazu die richtigeren Bilder liefern kann und die für jeden stärkeren Bilder sogar. Also wenn ich schaue, okay, mich interessiert eine Meinung einer Figur und ich docke da an, dann kann es aber auch sein, dass ich als Filmemacher auch die falschen Bilder dazu liefern kann. Also zum einen vielleicht zu hart oder zu abstoßend oder vielleicht zu lieb oder ne, tickt ja jeder anders, und diese Stärke in der Fantasie dann aufzubauen, das sollte man halt irgendwie nicht unterschätzen, und wollten wir hier auch bewusst nicht, und wir wollten die Schauspieler in den Fokus rücken, die nun ihre Weiterbildung im Rahmen dieses Programms gemacht haben, und die sollten nicht mit Tierbildern ersetzt werden oder so, sondern halt irgendwie über den Charakter, über diese Figur das Thema transportieren. Genau. Und Fotos aus einem Schlachthof, davon gibt's viele, die kennen viele Menschen, viele Zuschauer, und die Fantasie ist einfach nicht zu unterschätzen, wahnsinnig stark.
Ich habe mich am Ende gefragt, ob Die Kuh ist ein Tier am Ende vielleicht ein Film ist, oder ist das schon Aktivismus? Ist das beides?
Ja, es ist eine gute Frage, und im besten Fall entscheidet das jeder für sich, also wo man andocken kann und wo nicht. Natürlich am Ende zeigen wir zum Beispiel das Tierschutzgesetz, ne, was ja auch ganz klar irgendwie, also ja, es ist um unseren Produzenten zu zitieren, einfach zu sagen, okay, das ist Gesetz, das kann jeder nachlesen, ja, aber wir haben dieses Gesetz ja gewählt und wir haben es dahingesetzt. Ne? Das ist ja auch, auch klar, auf welcher Seite wir da stehen, aber trotzdem einfach eine Diskussionsgrundlage zu bieten, um da irgendwie zu streiten, das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe, die wir da irgendwie stellen, und das ist meiner Meinung nach kein Aktivismus, es ist mehr ein gemeinsames Draufschauen auf das Thema. Aber das darf jeder für sich entscheiden.
Regisseur Tobias Schönenberg über seinen Film Die Kuh ist ein Tier ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und damit geht das Filmmagazin Vollbild im Deutschlandfunk Kultur zu Ende. Nächste Woche eine Sondersendung zur Verleihung des Deutschen Filmpreises. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.